Hallo Leute, besucht mich doch mal auf meiner neuen Webseite www.frankstoner.tv. Dort warten noch viel mehr Folgen von Stoner Frank und Frei. Und jetzt viel Spaß bei der Sendung. Hallo, herzlich willkommen zu Stoner Frank und Frei. Heute sind wir wieder am Start. Heute mit Ausgabe Nummer 3. Und ja, zwei Ausgaben sind schon raus. Hab mich sehr gefreut, hier die Resonanz von euch zu bekommen. Gab viele interessante Kommentare auf YouTube. Und ja, es freut mich wirklich sehr, dass euch die Themen, die wir hier euch präsentieren, dass sie euch faszinieren, dass sie euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr das auch weiterhin aufrechterhaltet. Schreibt eure Kommentare auf YouTube. Viele anregende Dinge dabei. Ja, würde mich also freuen. Ja, und nun kommen wir zum Thema für heute. Und das ist auch wirklich ein heißes Thema, sehr interessantes Thema, was es vielerlei Facetten hat. Und wir steigen mal ein mit diesem kleinen Accessoire. Das hier kennt ihr alle. Das ist der Dollarschein. One Dollar. Manche nennen ihn auch den Greenback. Aber ich hatte immer wieder die Hände dran. Und was ihr alle kennt, das ist ja wirklich Klassiker, das ist hier dieses kleine Zeichen, ja, das Seal of the Great Seal heißt, glaube ich, das Siegel der Vereinigten Staaten. Und das ist ja ein Klassiker, das kennt ihr alle, das ist dieses Auge in der Pyramide-Symbol, woraus sich ja dann schon ganz viele Geschichten raus entwickeln. Aber was ich euch heute jetzt mal aufmerksam machen möchte, ist auf diesen Deckstein hier, kleines Detail, aber ihr kennt das alle. Der Deckstein, das ist eigentlich so vielleicht der wichtigste Stein in der Pyramide. Das ist die Spitze, die als letztes gesetzt wird. Es hat also auch eine symbolische Bedeutung, ja, der Deckstein. Man nennt es bei den Pyramiden das Pyramidion, ja, dieser Deckstein. Das ist eine ganz wichtige Sache. Übrigens später auch beim Kathedralenbau auch so, der Deckstein, entscheidendes Ding. Aber bei den Pyramiden ist es das Pyramidion. Und was hier auffällig ist, an diesem Siegel der USA, das Pyramidion schwebt über der Pyramide. Und das ist so ein Ding, wo ich mir schon ganz, ganz lange Gedanken drüber mache. Denn die Pyramide, die wir hier sehen, ist ein Symbol für die Gesellschaftsstruktur. Ja, wir haben halt unten so die Masse des Volkes und dann geht es hierarchisch nach oben. Aber die Spitze schwebt über der Pyramide. Sie ist also da weggebrochen. Ja. Und was wir heute uns beschäftigen, ist die Frage, was ist an dieser Spitze? Und die Frage ist an dieser Spitze vielleicht, geht es dort in Bereiche hin, wo nicht mehr Menschen regieren? Also ich selber war für lange Zeit, viele Jahre, ja, Jahrzehnte möchte ich schon sagen, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass an der Spitze der Pyramide eben dieses weggebrochene Pyramidion, dass dort vielleicht eine Verbindung hin besteht zu Aliens, zu einer außerirdischen oder vielleicht mehreren außerirdischen Kulturen, die im Grunde genommen die menschliche Zivilisation vielleicht von Anfang an schon beeinflusst haben, dort einen Wissenstransfer vielleicht geben, die Kultur stiften. Das gibt es zahlreiche Mythen, bis hin zu den Nibiru-Geschichten, wonach die Anunnaki den Menschen gemacht haben und so weiter und so weiter. All diese Stories kennt ihr so. Die Frage ist, sind es wirklich Aliens? Und das ist das Thema, was ich heute hier mal ansprechen will. Denn für mich seit ein paar Jahren passt es nicht mehr. Früher, wie gesagt, lange hätte ich das geglaubt. Ich bin auch eingestiegen schon vor langer Zeit mit Büchern von Erich von Däniken, den ich keineswegs hier dissen möchte, sondern der in seiner Zeit großartige Arbeit gemacht hat. Von Däniken war der Erste, der überhaupt mal den Blick auf die Vor- und Frühgeschichte, auf die Archäologie mal rausgeholt hat aus den ganz eng gestrickten schulwissenschaftlichen Erkenntnissen, der mal einen anderen Blick darauf präsentiert hat. Und das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe auch einige mir von diesen Orten angeschaut. Aber mittlerweile bin ich der Überzeugung, oder das ist meine Einschätzung, weil wirklich letztens wissen tun wir es alle nicht, das ist ja sowieso mal klar. Aber meiner Einschätzung nach ist diese ganze Alien-Geschichte eine Projektion unsererseits. Und das ist nicht nur ein Gefühl, was ich habe, es ist nicht nur meine Intuition, die mir das sagt, sondern es gibt auch ein paar interessante Fakten, die den Zusammenhang aufzeigen zwischen dem diesem Alien-Narrativ und gewissen okkultistischen Gruppen, die aus meiner Sicht am Anfang von diesen Geschichten stecken. Der wichtigste Name, den wir dabei nennen müssen, ist Aleister Crowley. Aleister Crowley ist eine faszinierende Figur. Ein Engländer, hat im 19., 20. Jahrhundert gelebt, weltreisender Abenteurer, hat eine Religion begründet, Magier und so weiter. Und von diesem Aleister Crowley kam das erste Mal überhaupt diese Vorstellung, dieser Archetyp des Aliens, so wie wir ihn heute kennen. Es war Aleister Crowley, er ist ja Engländer, aber er hat eine gewisse Zeit auch in den USA verbracht. Und es war im Jahre 1918, wenn ich mich recht erinnere, 1918, wo Crowley in New York Long Island, was dort bei New York ist, Montauk, das ist dann so die äußerste Spitze so von diesem Long Island. Interessant übrigens, weil es auch dieses Montauk-Projekt gibt, aber das nur so am Rande. Aber Aleister Crowley hat in dieser Zeit, 1918, hat er dort eine Serie von magischen Ritualen durchgeführt, mit dem Ziel, ein Portal aufzureißen, um dadurch in Kontakt zu kommen, in Kommunikation zu treten mit, wie nennt man das? Ich sag mal, gewissen Entitäten. Damals hat man vielleicht davon gesprochen, auch so von aufgestiegenen Meistern oder wie auch immer. Und auf jeden Fall hat Crowley diese Rituale gemacht und hat dann laut seinen eigenen Aussagen es geschafft, so ein Tor aufzureißen. Und durch dieses Tor kam eine Entität. Ein Wesen, das sich Lam nennt. L-A-M, Lam. Und Crowley selber hat dann ein Bild davon gemacht. Und das möchte ich euch mal zeigen hier. Das ist dieses Bild. Das ist Lam. Das ist was aus Crowley selbst gezeichnet. Und das kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Dieses Bild. Das ist von 1918. Aus meiner Sicht ist das älteste oder auf jeden Fall eins der ältesten. Ich selber kenne keins, denke aber, dass man auch noch im 19. Jahrhundert vielleicht fündig werden kann. Das ist der Prototyp von dem, was wir heute als die Greys verstehen. Das ist genau der Typus, der dann als Alien über Jahrzehnte Einzug gefunden hat in die Popkultur, in Science-Fiction-Filmen und so weiter. Es hat schon all diese Features, die wir heute in Greys haben. Es ist die birnenförmige Kopfform, der übergroße Kopf, keine Ohren, der sehr kleine Mund, überhaupt im Gesicht relativ wenig Features, wie man so sagt. Der einzige Unterschied, der sofort auffällt zu den klassischen Greys, das sind die Augen. Ja? In den Greys, die wir heute so als Vorstellung haben in der Popkultur, sind es halt dann auch noch diese Reptiloiden-Augen oder so. Die sehen wir hier noch nicht. Aber ansonsten, das ist der Prototyp. Also eine Erfindung von Aleister Crowley? Crowley selber hat ja über Lam nur wenig gesprochen. Er hat viel von Lam gesprochen, also was Lam ihm erzählt hat. Ja. Aber er selber hat über das Wesen relativ wenig gesagt. Was er aber auf keinen Fall benutzt hat, war so ein Begriff wie Alien oder Extraterrestrial, also außerirdisch. Das hat er so nicht gesagt. Crowley war auch nicht der Erste aus diesem Kreis von englischsprachigen, anglosächsischen Okkultisten, sondern tatsächlich hat man schon vorher im 19. Jahrhundert gab es da schon Kreise, vielleicht sollte man dort Helena Blavatsky und die Theosophische Gesellschaft nennen, die haben schon im 19. Jahrhundert Sitzungen gemacht, Seancen gemacht, damals hat man noch andere Worte benutzt, Seancen gemacht, indem sie mediale Botschaften empfangen. Heute nennen wir das Channeln, da wisst ihr alle, was gemeint ist. Aber die Leute damals haben noch nicht Channeln benutzt. Die nannten es mediale Seancen. Es geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Da war dann ein Riesenhype. Also in Europa, aber viel auch in England. Und dort aus diesen Kreisen heraus haben sich diese Gruppen entwickelt. Wie auch Crowley, der dann auch sein OTO gegründet hat, der Ordo Templi Orientis. Und Meine Idee ist, oder das, was ich euch heute nahelegen will, ist, dass diese Kreise das Fundament gelegt haben für dieses ganze Alien-Narrativ. Das ist geht im Grunde zurück aufs frühe 19. Aufs 19. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert. Und die Leute damals haben aber noch nicht von Aliens gesprochen. Helena Blavatsky hat auch so einen Meister gehabt. Moria nannte er sich, El Moria. Und Helena Blavatsky hat gesagt, dieser Meister, so wie sie ihn genannt hat, das ist kein Alien, das ist kein Extraterrestrial. Sondern sie hat damals gesagt, das ist eine Wesenheit, ein aufgestiegener Meister aus Shambhala. Shambhala, das ist eine Idee aus dem tibetanischen Buddhismus, das unterirdische Reich von Shambhala, was unterhalb des Himalaya liegt. Dort drin, tief verborgen, sollen sich ganze Städte, ja ganze Zivilisationen befinden. Shambhala, das geheime Reich Agathi, gibt da verschiedene Namen dafür. Ist auch sehr vielfältig, aber die Grundidee ist, dass dort eben spirituelle Meister leben, die von dort aus Shambhala heraus, die Geschicke dieser Welt steuern. So hat das Madame Blavatsky erzählt. Und in dieser Tradition ist auch Crowley noch gestanden. Und mit diesen Wesenheiten wollte er in Kontakt treten. Was wir dann draus gemacht haben, ist dieses Alien-Narrativ. Das hat aber Blavatsky hat es damals noch gar nicht so genannt. Ja? Und das ist, glaube ich, so die Grundlage für diese Vorstellung, die wir heute zu diesem Thema haben. Jetzt ist es so, dass nicht nur in England es dort diese okkulte Tradition gab, sondern auch in Deutschland. Und das ist natürlich ein sehr interessantes Thema auch. Im 19. Jahrhundert gab es im deutschsprachigen Raum jede Menge auch okkulte Gruppen, die auch ihrerseits, die haben sich ein bisschen unterschieden von den Englischen. Das war schon damals auch ein bisschen anders. Aber in Deutschland gibt es dort eben auch eine lange Tradition. Und diese Gruppen, die da im 19. Jahrhundert entstanden sind, die haben dann auch ideologische Grundlage gelegt für die Entwicklung, die wir dann im 20. Jahrhundert haben. Diese ganze völkische Ideologie. Auch aus diesen Kreisen 19. Jahrhunderts, nicht nur aus den Deutschen, sondern auch aus den Kreisen rund um Madame Blavatsky, kamen auch das erste Mal diese Ideen von den verschiedenen Rassen, Menschenrassen, die dann irgendwie Connections haben zu verschiedenen Alien und so weiter. Das sind alles deren Ideen. Das kam von dort. Und in Deutschland hat sich das halt mit dieser völkischen Bewegung vermischt. Und da hat man dann den Fokus darauf gehabt, auf das, was man so Arier nennt. Ja. Das ist alles so diese 19. Jahrhundert-Denkweise. Und aus diesen Gruppen heraus hat sich die sogenannte Thule-Gesellschaft entwickelt. Die Thule-Gesellschaft ist ein Kreis von Leuten gewesen, die erst sind Okkultisten und die eben diese völkischen Ideen hatten und daraus dann rausentwickelt hat sich auch als politische Strömung dann der Nationalsozialismus. Auf was wir aber jetzt gehen wollen, ist, innerhalb der Thule-Gesellschaft gab es nochmal einen kleineren Kreis, der nochmal geheimer war, ein Kreis, wo sich diese Okkultisten zusammengetan haben. In der Thule-Gesellschaft waren nicht nur Okkultisten, aber die haben eine kleine Gruppe gegründet und die nennt sich die Vrill-Gesellschaft. Und das ist wirklich heißer Stuff. Die Vrill-Gesellschaft. Und die Vrill-Gesellschaft hat versucht, seit den 20er Jahren, da ging es glaube ich los, die Vrill-Gesellschaft hat Ähnliches versucht wie Aleister Crowley. Auch die Vrill-Gesellschaft hat versucht, mittels medialer Botschaften in Kontakt zu treten mit nichtmenschlichen Entitäten, sag ich jetzt mal, ganz neutral, nichtmenschliche. Und dazu haben sie Medien benutzt, Frauen, die eine besondere mediale Stärke hatten. Ja. Und witzigerweise, die Vrill-Gesellschaft hat eigentlich nur mit diesen Frauen gearbeitet. Und ich habe hier dieses Foto für euch dabei. Einige der wichtigsten Vrill-Damen zwischen 1922 und 1945. Also das ist das Zeitfenster, in dem die Vrill-Gesellschaft aktiv war. Und wir sehen ganz links Maria Ortec, Frau aus, ich glaube, Kroatien. Traute, Sigrun war auch eine der ganz bekannten, Gudrun, Heike. sehr hübsche Damen. Auffallend bei den Damen war nicht bei allen offensichtlich, aber bei einigen von denen sind die extrem langen Haare. Ja, von Maria Ortisch und Sigrun, von denen hat man sich erzählt, dass die Haare hatten bis zu den Füßen runter, bis zu den Knöcheln. Das soll wohl ihre medialen Fähigkeiten unterstützt haben. Sei es wie es ist, diese Leute gab es. Und was die Damen von der Frielgesellschaft im Laufe dieser gut 20 Jahren an Botschaften aufgenommen haben, die haben dann eben so das gemacht, was man Channel nennt, damals halt Seancen. Und die sind auch in Kontakt getreten oder in Kontakt gekommen mit irgendwelchen Entitäten. Nur den Frieldamen haben diese Absender von diesen Botschaften eine ganz andere Story erzählt aus dem Crowley. Den Frieldamen hat man und der Frielgesellschaft hat man eher erzählt, man ist eine außerirdische Zivilisation aus dem Sternbild Aldebaran, die Aldebaraner. Und man hat denen halt dann im Grunde um das erzählt, was sie hören wollten. Man hat denen eine Story erzählt, ja, wir sind von Aldebaran und wir sind sozusagen die kosmischen Arier. Ja, und ihr menschlichen Arier, ihr habt diese Verbindung zu Aldebaran, von uns kommt ihr. Im Grunde um genau das, was diese Okkultisten hören wollten. Ne? Und eine Riesenfrage, die sich mir halt schon ganz lange stellt, nicht nur bei der Frielgesellschaft, ist, wer ist denn überhaupt der Absender, wenn man channelt? Dass Channel funktioniert, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Mir geht es nicht darum zu sagen, ja, das ist alles Humbug. Nein, keineswegs. Channeln funktioniert. Aber, worauf ich hinweisen will, du weißt niemals, wenn du nur Medium bist und channelst, du weißt niemals, wen du denn eigentlich channelst. Wer gibt dir denn eigentlich deine Informationen? Spielt diese andere Seite mit offenen Karten? Ich meine, die kann dir erzählen, was sie will. Ja, und du bist halt dann davon abhängig, glaubst du es oder glaubst du es nicht? Den Frilldamen hat man erzählt, hey, wir sind die Aldebaraner, wir sind die Urarier. Und da waren die natürlich sofort on fire. Wow, die Urarier sprechen mit uns und jetzt geht's los. Dem Crowley hat man was ganz anderes erzählt. Crowley und Madame Blavatsky, denen hat man ihren Zeitgeist gemäß halt erzählt, ja, wir sind aufgestiegene Meister, Tibet, Shambhala. Und wer weiß, wir können da in der Menschheitsgeschichte zurückgehen und finden immer wieder Figuren, die dann zum Teil große Religionen gestiftet haben, die auch so eine Art Begegnung hatten. Ja, da, zu Mohammed hat auf einmal der Erzengel Gabriel gesprochen. Wer ist? Ist es wirklich der Erzengel Gabriel? Ist es vielleicht derselbe, der erscheint dem Mohammed als Erzengel Gabriel und erzählt den Frilldamen was von Aldebaran? Wir wissen nicht, wer wirklich channelt, wo das herkommt. Andere, was weiß ich, wie der Saulus, der dann zum Paulus wurde, der ist doch da auf der Landstraße nach Damaskus, ist ihm Jesus erschienen und hat ihm dann beauftragt, hier, vereinfacht gesagt, beauftragt, gründe diese Kirche, das Christentum. Aber was wirklich Jesus? Das sind so Dinge, die wir nicht wissen. Und das sind Dinge, wo ich wirklich immer wieder darauf hinweise, wir müssen uns fragen, von wem kommen diese Botschaften? Ja? Und wir sehen zu Crowley und Madame Blavatsky, die steigen auf diesen Tibet-Film ein, die Frill und Frill-Gesellschaft, die gehen eben auf dieses Völkische ein, weil das ist halt deren ideologischer, philosophischer, weltanschaulicher Hintergrund. Und das ist echt eine interessante Geschichte, diese Frill-Damen, die haben halt wie gesagt, es ging über Jahrzehnte, also Informationen hergechannelt. Und es sind auch interessante Sachen, denn angeblich hat dort tatsächlich auch ein Technologietransfer stattgefunden. Dort kamen angeblich wohl die Ideen bis hin zu Bauanleitungen für UFO-Projekte. In der damaligen Zeit hat man von Jenseitsflugmaschinen gesprochen und so weiter. Und ihr habt bestimmt auch schon gehört von diesen obskuren Flugscheibenprogrammen, die es da eben noch in den 30er, 40er Jahren war. Das geht alles zurück auf diese Frillgesellschaft. Und die ganzen Ideen, wie man solche Dinge baut, das sind Informationen, die sie gechannelt haben. Aber von wem? Wirklich von Aliens? Na, Crowley hat nicht davon gesprochen. Crowley hat aber diesen Prototyp gezeigt. Ich muss mal zeigen, weil wirklich, für mich ist das hier, das ist eins der wichtigsten Bilder. Das ist für mich absolut wichtig, das zu verstehen. Dieses Bild hat Crowley gemacht. Und es gibt noch ein paar ähnliche. Mir ist mal vor langen Jahren, als ich noch in Indien war, da ist mir mal ein Buch in die Hände gefallen. Das war ein englisches Buch und es war so um 1900. Und das war auch so ein Buch von englischen Okkultisten und die auch diese Seancen gemacht haben, Channelings. Und die haben behauptet, sie wären in Kontakt getreten mit ägyptischen Pharaos und so weiter, ja. Und haben von denen gechannelt. Und die haben auch so Bilder gezeichnet, wie die aussehen sollen, diese Wesen. Und das ist auch interessant. Also das ist dann so eine Mischung aus, ja, es geht in diese Richtung, zwischen Mensch und sowas. Und die haben gesagt, ein bisschen ägyptischen Style noch so von der Tracht her, das wären so diese Gottkönige gewesen oder so. Und ich bin bei all diesen Dingen skeptisch. Weil wir sehen, es sind Okkultisten, die diesen Hintergrund haben. Ja. Und wir sehen es bei Crowley, wir sehen es in der Frill-Gesellschaft. Ja. Und ich bezweifle nicht, dass die was gechannelt haben. Die Frage ist nur, von wo kommt's? Unsere Vorfahren, eigentlich in allen Kulturen, wenn du schaust, haben nie dieses Alien-Narrativ großartig erzählt. Es ist heute noch so, wenn du in Ländern bist wie beispielsweise Indien, da ist diese ganze Science-Fiction-Denkweise ist den Leuten völlig fremd. Ich war da mal im Kino, ich war öfter im Kino in Indien, das ist immer Riesenspaß, in Indien ins Kino gehen, ist großartig. Und habe in Indien einen von den Star-Wars-Filmen gesehen. Ich selber bin ja auch rein schon von meiner Generation her voll so konditioniert. Star Wars, Krieg der Sterne, da der erste Teil, der jemals rauskam, das hat mich wirklich geschickt. Das im Kino zu sehen, wie da von hinten so das Raumschiff kommt, diese Größe und so, wow. Das ist eine Sozialisation, die ich mitgemacht habe. Aber in Indien eben nicht. Die Leute in Indien haben damit nicht viel am Hut. Und so war es so, dass dieser Krieg der Sterne-Film, der da gelaufen ist, da war überhaupt keiner dort. Also ich glaube, wir waren die Einzigen, so ein paar Kumpels von mir. Ich glaube, wir waren 4, 5 Leute, nur Westler. Es war kein einziger Inder in dem ganzen Kino. Während sonst die Kinos in Indien immer brechend voll sind. Die sind sehr billig und es ist so eins der Hauptvergnügungen. Viele Leute haben ja noch gar keinen eigenen Fernseher. Und da sind die Kinos immer voll. Aber auf diesen Film, da sprechen die nicht an. Das ist nicht deren Ding. Da können die gar nichts mit anfangen. Und das sind auch schon so Hinweise, die ich so bekommen habe, wo ich mir denke, diese ganze Alien-Geschichte, das hat halt sehr viel zu tun, auch mit unserem Kulturkreis. Das ist eine Projektion von unserer Kultur aus dem 20. Jahrhundert. Also diese ganze technische Herangehensweise. Aber das ist nichts, was schon immer gab. Ob in Indien oder hier auch zur früheren Zeit. Natürlich haben die Leute schon immer berichtet von, es gab Engel und Dämonen. Und ich will auch diese Dinge gar nicht bezweifeln. Das ist jetzt gar nicht hier das Thema. Es mag alle möglichen Entitäten geben, die nicht wirklich Mensch sind. Es mag, und meiner Einschätzung nach ist es so, es gibt sehr wohl Entitäten, die vielleicht aus anderen Dimensionen kommen. Und das ist ja genau, woran Crowley auch gearbeitet hat. Ein Dimensionstor aufreißen. Ja? Und das mag es geben. Aber etwas, was in Fleisch und Blut ist, so wie wir, was wirklich einen Körper hat, was inkarniert ist, da glaube ich diese ganze Alien-Story überhaupt nicht mehr. Ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob es überhaupt sowas wie Raumfahrt gibt und diese Geschichten. Aber das ist jetzt gar nicht hier Kern unseres Themas. Aber mein Gefühl sagt mir, hier auf dieser Erde gibt's nur uns. Was es gibt, sind noch andere Dimensionen. Und das ist wohl was eben diese Okkultisten versucht haben und vielleicht auch erfolgreich waren, ein Tor aufzureißen in diese anderen Dimensionen rein. Und was auch immer von dort kommt, gehört eigentlich nicht hierher und ist eigentlich auch nicht angepasst für hier. Wir sind im Fleisch und Blute. Unsere Lungen atmen die Luft, die hier ist. Unser Stoffwechsel arbeitet mit dem, was hier ist. Das ist was unser Zuhause ist. Während diese feinstofflichen Entitäten, die sind nicht für diese Erde gemacht. Und ob das was Gutes ist oder was Schlechtes, das sei mal dahingestellt. Denn diese Okkultisten, Leute wie Crowley, die haben ja diese Tore aufzureißen, haben die ja nicht gemacht, jetzt in böser Absicht, um alles zu vernichten. Deren Idee war eher, sie wollen ein neues Zeitalter einleiten. Ja. Das neue Zeitalter aus ihrer Sicht, da muss das alte Zeitalter halt sterben, die ganze alte Kultur muss weg, das neue kommt und dann kommen wir in dieses, ja, wie auch immer sie sich ausdrücken, kosmische Bewusstsein. Diese ganze New Age-Geschichte, alles, was wir unter New Age verstehen, ist eine Erfindung von diesen Leuten. Das ist eine Erfindung von Leuten à la Crowley, Blavatsky, Alice Bailey und Annie Besant und wie sie alle heißen. So. Diese ganzen theosophischen, okkultistischen Gruppen. von denen kommt diese ganze Idee von New Age und Transformation. Und das sind alles Narrative, die gibt es noch gar nicht so lange. Ne? Interessant ist halt auch noch, wie sich dieser Mythos, den Crowley gestartet hat, wie der sich vermischt mit der Popkultur. Und das ist auch ein Thema, da könnte man wirklich ganz, ganz viel drüber sprechen. Und ich habe auch schon so viele Radiosendungen gemacht, wo ich auch dann über dieses Thema gesprochen habe, zusammen mit Alex hier bei Radio Merchants. Ihr könnt da mal reinhören, immer mittwochs. Und da gibt es natürlich extrem viele Berührungspunkte zwischen Crowley, der Ideologie oder nennen wir es auch der Religion von Crowley, also der Thelema-Kult und der Popkultur. Das ist riesig. Ja, das ist gigantisch. Am bekanntesten sind wahrscheinlich so die Verbindungen, die beispielsweise ein Jimmy Page hat, hier Gitarrist von Led Zeppelin, der sich ja dann alle möglichen Devotionalien angesammelt hat. Also Dinge, die mal Crowley gehört haben, bis hin zu diesem berüchtigten, wie hieß es nochmal, Boleskine Castle in Schottland, in Highlands, an den Ufern von Loch Ness. Tatsächlich genau dieses Loch Ness, wo auch dieses Nessie-Wesen sein soll. Aber ich meine, das war Crowley, ja. Naja, da gibt es Riesenverbindungen. Crowley hat diese ganze Popkultur inspiriert. Und ob das die Musik ist oder ob das eben Hollywood ist. Und das ist das Nächste. Hollywood, der Name sagt es ja schon. Hollywood ist eigentlich nichts anderes als der Zauberstab. Das ist die Traumfabrik. Das ist wie willst du das nennen? Die arbeiten im Grunde genommen auch mit Magie. Wisst ihr eigentlich, was Magie ist? Das Wort schon, Magie, das Wort kommt, oder der Wortstamm ist Magus. Magus, das ist der gleiche Wortstamm, der in unserem Bild ist, in unserem Wort ist Image. Imaginieren. Magus hat zu tun mit Bild. Es ist ein Bild. Das ist Magie. Magie heißt nichts anderes als ein Bild projizieren und das Bild halten dann Menschen für real oder glauben dran oder dieses Bild nimmt halt Einfluss. Von was ich hier rede, ist, dass diese ganze Alien-Story im Grunde genommen ein Bild ist. Ein Bild, was dem modernen, vor allem dem westlichen Menschen, deswegen habe ich ja gesagt, so in Indien oder irgendwelchen Naturvölkern oder so, das interessiert die überhaupt nicht. Die steigen da gar nicht auf, diese Stories. Aber für den westlichen Menschen, für den modernen Menschen, ist diese Alien-Geschichte aus meiner Sicht heraus ein Bild, was ihm gegeben wird, eine reine Projektion. Ja. Und Hollywood sind diejenigen, die dieses Bild transportieren. Und diese ganzen Science-Fiction-Filme tragen letzten Endes ja nur dazu bei, uns im Grunde um das die ganze Zeit einzuhämmern. Und bei mir war es erfolgreich. Also ich war lange Jahre war das für mich völlig klar. Ja, natürlich gibt's Raumschiffe. Vielleicht jetzt nicht genau wie Krieg der Sterne oder so, ist schon logisch, dass es nur ein Film ist und so, aber selbst in, ich habe lange Jahre habe ich gedacht, das ist, was hier oben ist im Pyramidion. Ja, das ganze Universum ist voll von verschiedenen Zivilisationen und manche sind halt dann schon viel weiter und die tauschen sich aus und die gründen vielleicht wieder neue Kolonien und so weiter. Das war lange Zeit meine Vorstellung. Das ist die Vorstellung, die uns Hollywood gibt, die uns auch die Science-Fiction-Autoren geben. Ja. Und auch das Science-Fiction-Literatur, so lange gibt es noch gar nicht. Wenn man sich anguckt, was haben unsere Vorfahren früher, wie haben die sich die Welt erklärt, sind sie auf solche Ideen nie gekommen. Science-Fiction-Literatur gibt es im Grunde jetzt haben wir 2017, ja, vielleicht erst 100 Jahre. Wer sind die ersten Science-Fiction-Autoren? Muss man Leute erwähnen wie Howard Lovecraft? Sehr interessanter Mann übrigens. Weil Lovecraft auch einer von denen ist, die als erstes so diese Vorstellungen bringen. Bei Lovecraft erzählt er das von dem Cthulhu-Mythos. Es ist eine lange Geschichte. Lovecraft hat seinen eigenen Mythos geschaffen mit gewissen Figuren. Aber so die Grundidee, die Lovecraft bringt, ist, er sagt, dass in der Antarktis unterirdisch, interessant, wir kommen immer wieder, hören wir diese Dinge, in der Antarktis unterirdisch, Lovecraft ausgedrückt, die Alten sind. Alt im Sinne von Lebewesen, die sehr alt sind, viel älter als die aus einer anderen Zeit kommen. Und die dort ruhen in diesen unterirdischen Bereichen von der Antarktis und die man dann mit gewissen schwarzmagischen Ritualen erwecken könnte. Im Grunde genommen ist es nicht sehr anders als die Geschichten, die Crowley gemacht hat. Mit gewissen Ritualen diese Entitäten wecken, wie auch immer du die nennen willst. Wir heute sagen Alien, Crowley nannte es Lahm, die Blavatsky spricht von aufgestiegenen Meistern, ein Autor wie Lovecraft spricht von den Alten. Aber es sind immer wieder dieselben Ideen. Übrigens, Lam, fällt ja schon beim Namen auf, Lam, Lama, in Tibet heißen ja die Priester, Mönche, das sind die Lamas. Lam, das Lama, das Wort hat zu tun mit Weg. Ne? Aber da ist schon der Hinweis drauf, Lama, das ist eben immer noch diese Tibet-Connection. Tibet, Shambhala, Innererde. Lovecraft spricht von Innererde in der Antarktis. Na, das sind im Grunde genommen die Grundlagen für diese Geschichten. So. Und dann im Grunde genommen richtig los ging es dann nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass dann voll auf diese Alien-Geschichte, dass diese Stories zu Alien-Geschichten wurden. Und das hängt auch zusammen damit mit dem UFO-Phänomen. Das UFO-Phänomen übrigens bestreite ich gar nicht. Für manche Leute ist das schon so tief drin, diese Konditionierung, dass wenn du das Thema UFO bringst, dass es automatisch schon verbunden ist mit Alien. So funktioniert Weltbildeinpflanzung. Das eine hat mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun. Dass es dieses UFO-Phänomen gibt, und da können wir lange drüber reden, was das ist. Es scheint mir auch sehr vielfältig zu sein. Es sind vielleicht mehrere Phänomene, die wir unter einem zusammenfügen, weil wir es eben nicht wissen. Du meinst ja, unidentifiziertes Flugobjekt. Wir wissen es halt nicht genau. Aber dass es dieses Phänomen gibt, das bezweifle ich überhaupt nicht. Das bezweifle ich überhaupt nicht. Ich habe selber auch schon dieses UFO-Phänomen, bin ich auch schon mal begegnet. Letztens auch nur halt bunte, bewegte Lichter am Himmel, die man sich nicht erklären kann. Das war auch nicht nur ich alleine, da waren auch andere Leute, die haben es auch gesehen. Ich habe es gesehen in Zürich, mitten in der Großstadt, auf dem Dach von meiner Absteige. Und da waren mehrere Leute, es war so ein Café, hat man gesehen am Horizont. War eine Dreiviertelstunde zu sehen. War auch nichts, was du nur kurz nur einbildest. Manche Leute sind auch wirklich dann nervös geworden, sind die voll ausgefreakt. Wow, UFO. Ja, ich für meinen Teil habe einfach nur diese Lichter gesehen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann auch nicht mal sagen, ob es irgendwas Künstliches ist, also irgendwas Technisches oder vielleicht sogar was Natürliches. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt dieses Phänomen. Und auch all die Menschen, die diese zahllosen Berichte von Abductions, also Entführungen und so weiter, UFO-Sichtungen, all die, ich sage, ich komme jetzt nicht daher und sage, ah ja, das ist alles Quatsch, was die reden, die verarschen uns, das ist alles nur wichtig, Tour. Würde ich keineswegs sagen. Es gibt erstaunliche Phänomene. Ja. Aber ich glaube, diese Phänomene haben eben eher zu tun mit Begegnungen mit feinstofflichen Wesen. Es ist nicht in Fleisch und Blut. Also. Das ist mein Grundgedanke, den ich hier bringe. Und mit diesem aufkommenden UFO-Phänomen, was im Grunde genommen erst ab, ja, mit dem Zweiten Weltkrieg ging das los. Im Zweiten Weltkrieg sprach man von den sogenannten Foo Fighters. Ja, die alliierten Piloten halt in den Luftschlachten gesehen haben. Foo Fighters waren im Grunde genommen, das sind UFOs, fliegende Untertassen, wenn du willst. Aber die auch irgendwie harmlos waren. Also die konnten halt irgendwie nicht schießen, sondern die sind nur rumgeflogen, haben vielleicht versucht, die Piloten zu irritieren, aber nach einer Weile haben die auch gemerkt, die Dinge sind harmlos, kann man eigentlich ignorieren. Foo Fighters. Und damit ging es los. Und ab dann nach 45 ist es dann richtig groß geworden, dann Geschichten wie Roswell und so weiter. Und dann hat das eben in voller Breite Einzug gefunden in die Popkultur. Und ab dann gab es Songs darüber, Musik, Filme, Science-Fiction-Stories sind explodiert. Und das ist, wo wir halt heute stehen. Aber die Ursprünge, die gab schon, also es gab da schon vorher diese Phänomene, nur hat man sie damals anders benannt. Ja. Noch eine interessante Geschichte, wo wir schon beim UFO-Phänomen sind, schon in dieser Nachkriegszeit sind, da ging ja dann auch das Thema Weltraumfahrt erst so richtig los. NASA, ja, wurde nach dem Krieg gegründet. Und interessanterweise, ich habe euch von der Friel-Gesellschaft erzählt, diese Leute, jetzt nicht jeder einzelne von denen, aber aus Menschen aus Kreisen von dieser Friel-Gesellschaft, Thule-Gesellschaft, Leute, die dort auch technisch am Start waren. Denn das waren nicht, ich sage, das waren Okkultisten, aber es waren Okkultisten genauso sehr, wie sie auch technisch bereit waren. Es waren jetzt nicht irgendwelche Esoteriker, die den ganzen Tag nur Yoga machen und meditieren. Die Leute haben technisch gearbeitet, die haben versucht, diese Dinge zusammenzubringen, Okkultismus, Technologie und das zusammen zu weben, um dort vielleicht völlig eigene Technologien zu starten. Und tatsächlich könnte dort auch eben so einer der Schlüssel sein zu dem, was man UFO-Technologie nennt. Weil, wie gesagt, das Phänomen gibt's. Und gerade, aber es hat halt auch erst angefangen, so wirklich ab dem Zweiten Weltkrieg. Natürlich werden immer Beispiele angeführt, gibt da ein Bild aus der Renaissance-Zeit, Alter, ja guck mal, da in dem Bild, da ist auch sowas wie ein UFO drin, aber hey, es ist ein Bild von Millionen von Bildern. Und warum auch immer der Künstler da dieses Objekt da reingemalt hat, kann jeder raten, wie er will. Also es ist aber keineswegs so, dass in früheren Kulturen oder heutzutage auch in der außerwestlichen Welt dass das schon immer klar war, dass es sowas gibt, wie ein Austausch zwischen Wesen von verschiedenen Sternen, Planeten oder sowas. Das ist wirklich ein ganz, ganz neues Narrativ. Ja. Und es ging alles eigentlich so richtig erst so ab den 40er, 50er Jahren los. Aber interessant ist diese Verflechtung auch von Okkultismus und Technologie. Und die nächste Story, die ich euch jetzt hier noch erzählen möchte, die halte ich auch für ganz, ganz wichtige Informationen. Wenn ihr von diesen Dingen noch nicht gehört habt, solltet ihr euch echt das anhören, vielleicht auch selber mal nachrecherchieren, ob das so stimmt, was euch der Stoner hier alles so vorserviert. Aber das halte ich für absolut wichtig. Ja. Und zwar gehen wir jetzt nach Kalifornien und die Frildamen lassen wir mal hinter uns und kommen zu diesem Gentleman. Das ist eine sehr, sehr interessante Figur. Das ist ein Mann, der heißt John Parsons. Manchmal nennt man ihn auch Jack Parsons. Ich glaube, beides ist möglich, obwohl es eigentlich zwei verschiedene Namen sind. Aber er selber hat auch mit beiden Namen variiert. John Parsons, Jack Parsons. Und der Mann war Raketenbauer. Der Mann war einer der wichtigsten Figuren in dem frühen Weltraumprogramm der NASA. Als die NASA gegründet wurde und auch schon in der Zeit vorher, also noch während des Krieges, war einer der Pioniere der amerikanischen Weltraumfahrt. Ich glaube, das kann man sagen. Was seine Legacy war, er war derjenige, der einen Festtreibstoff entwickelt hat für Raketen. Was die Raketentechnologie enorm weitergebracht hat. Ja. Dass er da nicht sowas verbrennen muss wie Kerosin oder sowas, einen Festtreibstoff. Er war ein Raketenbauer, hat an Raketenantrieben gearbeitet. Und also seine Basis, von wo er gewirkt hat, das war ein Ort in Kalifornien, das ist Pasadena. Pasadena, Kalifornien. Wird manche von euch schon gehört haben. Pasadena? Da war doch auch irgendwas mit Weltraumfahrt und NASA. Ja, in der Tat. Denn in Pasadena ist auch, das sind die JPL Laboratories, Jet Propulsion Laboratories. Dort werden diese Raketenantriebe gebaut. Manche Leute sagen, JPL steht eigentlich für Jack Parsons Laboratory. Sei es wie auch immer das ist, er war derjenige, der in diesen Laboren halt der wichtigste Mann war. Er hat diese Raketenmotoren gebaut. Nicht Motoren, aber diesen Raketenantrieb halt revolutioniert. Es geht sogar so weit, dass Werner von Braun, der dann aus mittels dieses Project Paperclip aus Deutschland dann nach Amerika gebracht wurde. Werner von Braun gilt ja allgemein als der Vater der Apollo-Mission, der Vater des des Raumfahrprogramms. Aber Werner von Braun selber hat gesagt, Jack Parsons, das ist eigentlich derjenige, der als der Vater der Weltraumfahrt gelten sollte. War so ein genialer Erfinder, so ein Tüftler, so ein Bastler. Aber das ist eben nur die eine Seite von Jack Parsons, vielleicht die bekannte. Was viele Leute nicht wissen, Jack Parsons war gleichzeitig auch Okkultist. Und zwar richtig freaky Okkultist. Ich meine, manche glauben, wir wären Freaks, aber ey, wir sind bei weitem nicht so freaky drauf wie dieser nette NASA-Wissenschaftler. Der hat dort in Pasadena, Kalifornien, hat er ein Haus gehabt. Und über die Jahre und Jahrzehnte war das ein Treffpunkt von skurrilen Leuten, Okkultisten aller Couleur. Auch international, die sich dort eingefunden haben und dort die absurdesten Dinge gemacht haben. Ja. Man muss sich das vorstellen, tagsüber geht der Mann in diese Laboratories und arbeitet dort im Hightech-Bereich. Ja, voll integriert, um sich herum überall nur Wissenschaftler und so. Und wenn er nach Hause geht, dann kommt er in diese bizarre, okkulte Welt. die den meisten von uns oder den meisten von den Menschen, die ja heute leben, völlig fremd ist. Die Menschen, die keine Ahnung haben, um was es dort geht, warum die das überhaupt machen. Aber ist es nicht interessant? Wir denken uns immer, weißt du, solche Leute, Raketenbauer, das sind ganz rein rational gesteuerte Menschen, so, die schön mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Na gut, das ist vielleicht ein blödes Wortspiel, wenn es um Raketenbauer geht. Aber halt Leute, die so sehr, sehr vernünftig sind, rein rational. Aber das stimmt nicht. Das sind zum Teil wirklich erstaunliche Typen. Und dieser Jack Parsons, der war wiederum ein Schüler und ein Freund von Aleister Crowley. Das ist eine interessante Connection. Aleister Crowley, der den Lahmen als erstes in die Welt gebracht hat, der ist also der Meister von dem Gründer des amerikanischen Raumfahrtprogramms. Oh, damn! Gut, ist vielleicht nur ein Zufall. Aber nee, eben nicht, weil es geht da noch ein bisschen weiter. So. Dieser Jack Parsons war, wie gesagt, Schüler von Crowley, war Freund von Crowley. Später haben sie dann zerstritten. Aber am Anfang waren die gut miteinander. Und es ging sogar so weit, Crowley hatte so viel Vertrauen auch wiederum in den Jack Parsons, Vertrauen in ihn als Okkultisten, dass Crowley den Parsons zu dem Chef, sage ich jetzt mal, weil ich weiß gar nicht, wie die sich genannt haben, Generalsekretär, keine Ahnung, Obermeister, jemals zu dem amerikanischen Repräsentanten von dem OTO gemacht hat, der Ordo Templi Orientis. Das war so der okkulte Orden, den Aleister Crowley gegründet hat. Und der Jack Parsons war sozusagen der Stellvertreter von Crowley für Amerika. So viel Vertrauen hat der in den gehabt. So weit, es war jetzt also nicht nur irgendwie, wenn ich sage Schüler von Crowley, heißt das nicht, dass der nur mal ein Buch von ihm gelesen hat, ja? Sondern die haben korrespondiert miteinander über lange Jahre hinweg. Und er war der Kopf vom OTO in Amerika. Jetzt hatte dieser Jack Parsons die Idee oder die Vision, das Werk, was Crowley gestartet hat, fortzusetzen. Und sogar noch zu steigern. Und ich habe euch schon gesagt, Crowley hat dieses Tor aufgerissen. Ja, ein Tor in andere Dimensionen. So hat es auch selber gesagt. Nicht ein Tor zu fremden Planeten, so, sondern in andere Dimensionen rein. Um dort halt in einen Austausch zu kommen. Ja. Wie gesagt, ob es überhaupt eine gute Idee ist, darüber brauchen wir gar nicht reden. Also ich muss sie mal nicht machen. Ja. Aber hey, das ist, was sie halt gemacht haben oder was ihre Absicht war. Und dieser Jack Parsons hat es noch weitergeführt. Und er hat dann ein Ritual gestartet in der Mojave-Wüste. Das ist in Kalifornien, allein da, Mojave-Wüste. Interessant, können wir so ganz viel drüber sprechen. Da ist auch heute noch, fahren dort Leute hin zum UFO-Sightseeing. Dort gibt es so ein paar Stellen, wo die Chance sehr groß ist, dass man merkwürdige Dinge am Himmel beobachten kann. Aber das ist nur so am Rande. Aber jedenfalls in dieser Mojave-Wüste hat Jack Parsons ein Ritual gestartet. Es ging über Wochen, wenn nicht gar Monate. Und hieß das sogenannte Babylon Working. Und so könnt ihr es auch finden, wenn ihr es recherchiert. Babylon. Nicht Babylon, wie die Stadt, sondern Babylon. Und das hat aber etymologisch dasselbe. Bab, das Wort Bab, im Arabischen kommt es auch vor, und da ist es ein Tor. Ja, also ein Tor. Und Babylon, Bab El, El ist eben alte Name für Gott und so weiter. Aber also, da wollte ich jetzt ganz in den Teil gehen. Aber sowohl die Stadt Babylon ist schon dieses Tor der Götter, wenn du willst. Und eine ähnliche etymologische Bedeutung hat halt Babylon, das Babylon Working, den Babylon Ritus. Und den hat Jack Parsons gestartet. Und die Idee war, dieses Tor, was Crowley geschaffen hat, das noch weiter aufzumachen. Das vielleicht sogar konstant aufzuhalten. Und das war auch genau der Punkt, wo dann hier Jack Parsons und Aleister Crowley dann auch sich zerstritten haben. Crowley hat das nicht gut geheißen, was hier sein Schüler in Amerika macht. Ja. Aus welchen Gründen auch immer das Crowley nicht gut geheißen hat, wissen wir jetzt auch nicht genau. Aber er wollte auf jeden Fall dieses Babylon Working, dieses Tor noch weiter aufmachen und konstant aufrechterhalten. Und hat sozusagen in dieser Crowleyschen Tradition von Magie, und Crowley hat viel mit Sex-Magic gearbeitet, so hat er es genannt, Sex-Magic. Mit CK übrigens immer geschrieben. Ja. Und das heißt, durch gewisse sexuelle Riten, verbunden mit, ich war nicht dabei und ich bin auch selber keiner von diesen Magiern, deswegen weiß ich nicht genau, aber es ist wirklich bizarres Zeug. Sex-Magic, gewisse Drogen am Start, hat man dort über Wochen, haben sie dieses Babylon-Working durchgezogen. Ich sag sie, weil jetzt wird es noch interessanter, der Jack Parsons hat das nicht alleine gemacht. in seinem Haus in Pasadena, wo da die wirklich schrillen Figuren ein- und ausgegangen sind, hat er auch einen Mann kennengelernt namens L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard, habt ihr vielleicht schon mal gehört den Namen, ne? Ja, es ist genau der L. Ron Hubbard, der dann später Scientology gegründet hat. Ja, das ist so. Aber vorher, bevor er Scientology gegründet hat, war er dort in Pasadena mit seinem Kumpel Jack Parsons abgehangen. Das schon, ist das nicht irgendwie komisch? Wir reden hier von dem Vater des amerikanischen Raumfahrtsprogramms. Und einer seiner Kumpels ist dann jemand wie L. Ron Hubbard, der dann diese Religion von Scientology gründet, die im Grunde auch nichts anderes macht, als dieses Narrativ weiter aufwärmen, so von Aliens. Ich bin selber kein Scientologe, aber da geht es wohl auch darum, da gibt es auch eine Kosmologie, in der halt so die Geschichte der Menschheit erklärt wird. Und da sind halt auch dann die Stories von irgendwelchen kosmischen Kriegen und aufgestiegene Meister, allein schon da wieder aufgestiegen, ne? Hören wir schon wieder, oder spürt man schon wieder dieses Echo aus dem 19. Jahrhundert, allein schon von den Worten her. Ja, und dann diese Titanen sind dann irgendwann auf die Erde gekommen und so weiter. Im Detail will ich das jetzt gar nicht aufdröseln, weiß ich es auch gar nicht. Ich bin ja selber kein Scientologe, aber es ist nicht interessant. Ne? Das, wenn wir dann wiederum sehen, welchen Einfluss Scientology in Hollywood heute hat, und ich habe euch schon die Connection erzählt, es immer dreht sich im selben Kreis. Hollywood, Aleister Crowley, amerikanische Raumfahrt, NASA und auch Scientology hat dort seinen Platz in diesem Gewebe, in diesen modernen Mythen machen. Ja. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem Babylon Working. Also Jack Parsons hat zusammen mit L. Ron Hubbard dieses Ritual durchgeführt und sie haben so eine Arbeitsteilung gemacht. Denn um so ein Ritual durchzuführen, das hat noch keiner vorher gemacht. Das heißt, du konntest dich einfach ein Buch durchlesen, meinetwegen von Crowley oder ein noch älteres, was weiß ich, irgendwas von Lovecraft. In Lovecraft übrigens auch, der beschreibt auch dieses Buch des Necronomicons oder so. Es gab keine Vorlage für solche Rituale, ja, weil es hat noch keiner vorher gemacht. Die haben eine Arbeitsteilung gemacht. Jack Parsons war derjenige, der das Ritual durchgeführt hat. Und L. Ron Hubbard, dem seine Aufgabe war es, einen medialen Kontakt aufrechtzuerhalten. In gewisser Weise das, was wir vorhin auch schon hatten, heute nennen wir es Channel. L. Ron Hubbard hat sozusagen mit den Spirits gechannelt und hat da die Information bekommen, was man als nächstes machen muss, um das Ritual durchzudrücken. Und im Zuge dieses Rituals, ich habe es euch schon gesagt, es ging viel um Sex Magic, hat man noch eine Frau gebraucht. Und am Anfang hat Jack Parsons da, ich glaube, er war verheiratet oder war auf jeden Fall liiert. Aber die Frau war nicht geeignet dafür. Es braucht einen besonderen Frauentyp. Es braucht das, was Jack Parsons eine Scarlet Woman genannt hat. Und das geht zurück aufs Alte Testament. Aufs Neue Testament. Oder, jetzt habe ich gerade durcheinander. Es geht zurück irgendwas auf die Bibel. Und Scarlet heißt sowas wie Scharlachrot. Und es ist diese Geschichte von der Hure Babylon mit den scharlachroten Haaren und so weiter. Und die Jungs haben gemeint, sie brauchen eben eine Scarlet Woman, eine Frau, die diese weibliche Sexualkraft entfalten kann. Die das halt besonders gut entfalten kann. Die es halt braucht für diese Sex Magic, ja, damit man dieses Tor aufreißen kann. Und dann sind sie, weil er hatte eben in seinem Haus sind Leute ein- und ausgegangen. Und dann ist er irgendwann früher oder später auf diese Dame hier gestoßen. Das ist Marjorie Cameron. Das war seine Scarlet Woman. Sie ist hier schwarz-weiß-rot, aber es war eine Frau, rote Haare, eine sehr starke erotische Ausstrahlung. Und auch wohl eine faszinierende Frau. Und die hat er dann eingespannt in diese Babylon Workings. Und die haben dann da zusammen in der Wüste alle möglichen Sexualpraktiken gemacht, um halt dieses Tor aufzureißen. Immer unter Anleitung von L. Ron Hubbard, der gleichzeitig so gechannelt hat. Das ist freaky stuff, ja. Und das Ziel war letzten Endes, ein Kind zu zeugen. Auch das geht schon zurück auf Crowley, Crowleys Geschichten mit dem Moonchild, ein Kind zu zeugen, in das dann dieser neue Geist, der neue Logos, der eben das neue New Age einleiten soll, der dort inkarnieren kann. Und sehen wir, sind wir wieder an dem Punkt. Es gibt keine Aliens in Fleisch und Blute. Es gibt vielleicht Wesen aus einer anderen Dimension, aber die muss man irgendwie eine Brücke hier reinbauen, dass man die überhaupt hier reinbekommt. Ein Tor aufreißen oder sogar ein Moonchild kreieren, wie sie es nennen, also ein Menschenkind. Das Menschenkind wäre dann sozusagen das Tor, versteht ihr? ein Menschenkind, was gezeugt wird, wo dann diese Entitäten, Lam, Moria, wie auch immer sie sich nennen, dann da rein inkarnieren können. Es klingt alles bizarr, aber das ist, was diese Leute gemacht haben. Das ist, was diese Leute gemacht haben. Das ist, für die war das keineswegs irgendwie nur ein Spaß. Das war ein ernstes Ding, ja. Und das war deren Ziel. Das ist John Parsons. Ja, das ist der Gründer der amerikanischen Raumfahrt. Die haben solche Dinge gemacht. Ja. Gleichzeitig mit diesem L. Ron Hubbard. Nun, wie dieses Ritual ausgegangen ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Manche, die Okkultisten selber, die sagen, hey, dieses ganze UFO-Phänomen und so weiter, das hat natürlich mit uns zu tun. Die sagen, wir, also Crowley angefangen und dann sein Nachfolger war dann Kenneth Grant, heißt er, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Die haben das die ganze Zeit da immer wieder postuliert. Ja, wir haben dieses Tor aufgerissen mit Erfolg und deswegen passieren jetzt diese Dinge hier. Aber wie erfolgreich sie wirklich waren, sei mal dahingestellt. Ja. Auf jeden Fall haben sie irgendwann dieses Ritual, ich glaube, sie haben es abgebrochen. Und haben sich dann auch zerstritten untereinander. Und L. Ron Hubbard hat dann dem Jack Parsons noch die Frau ausgespannt. Nicht diese hier, sondern die Frau, mit der vorher liiert war. Und L. Ron Hubbard ist dann mit der Frau durchgebrannt, sind dann nach Florida gezogen, haben den Jack Parsons auch noch einen Haufen Geld geprellt. Und die haben da irgendwie ein gemeinsames Geschäft gemacht, aus dem dann der L. Ron Hubbard da dann das Kapital rausgezogen hat, Betrügereien, so genau weiß ich es auch gar nicht mehr, ist auch gar nicht so wichtig. Aber interessant, wie dann die Story weiterging. L. Ron Hubbard hat halt dann angefangen, Scientology zu gründen, nachdem diese Geschichte gelaufen ist. Ja. Und was wir hier halt sehen, warum ich das so erzähle, ist halt dieses Geflecht, was da zum Vorschein kommt. Hollywood, NASA. Bei NASA vielleicht ein Aspekt, den wir noch ein bisschen verschärfen müssen, so dieses Project Paperclip, ich habe schon erwähnt. Project Paperclip ist der Deckname gewesen. Man hat halt nach den Zweiten Weltkriegen einen Haufen Spezialisten aus Deutschland nach Amerika geholt. Leute, die zwar sich vielleicht durchaus auch was zu Schulden haben kommen lassen, aber die so interessante wissenschaftliche und auch technologische Durchbrüche gehabt haben, dass man die nicht verzichten wollte. Dann hat man die nicht einfach eingesperrt und in den Nürnberger Prozessen, sondern hat zu denen gleich einen Deal gemacht, hat gesagt, hey, ihr arbeitet ab jetzt für uns. Und wir möchten jetzt wissen, was habt ihr da rausgefunden? Wie die Frilldamen zwischen 1922 und 1945, was habt ihr? Legt das auf den Tisch. Und so ist es gekommen, dass durch diese Project Paperclip, dass die Amerikaner Top-Leute aus Nazi-Deutschland nach 1945 nach Amerika gebracht haben. Nicht nur in den USA, sondern auch in andere Länder, aber sie dann sich sozusagen einverleibt haben. Bekanntester Name ist natürlich Werner von Braun. Na, kennt jeder. Aber wir glauben immer, Werner von Braun und vielleicht noch zwei, drei andere. Aber das waren relativ viele Leute. Wir reden also nicht nur von einer Handvoll, sondern es waren ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend. So genau weiß man es nicht. Leute, die diese Dinge forschen, sind sich nicht ganz sicher über die Zahlen. Aber es könnte in die Tausende gehen. Ja? Und mit diesem Project Paperclip sind sozusagen diese deutschen, völkischen Okkultisten von Frill-Gesellschaft, manche von denen sind so nach Amerika gekommen. Und sie haben halt ihre Stories gleich mitgebracht. Und auch natürlich ihre technischen Dinge. Und das ist also eine weitere Zutat, die direkt reingeflossen ist in die Gründung von NASA. Wir haben also da diese deutschen, wie soll man die nennen, so alchemistischen Physiker oder sowas. Ja. Wir haben die einfließen in die NASA und wir haben eben Leute wie Crowley und ihren Einfluss über Jack Parsons. Ja. Und das ist das Geflecht, was da entsteht. Alles dort in Südkalifornien, Pasadena, dann Hollywood, NASA, Scientology, diese Dinge hängen zusammen. Und jetzt, wenn man sich das also mal sacken lässt, was ich euch hier erzähle, ganz ehrlich, für mich wird dann diese ganze Alien-Geschichte unglaubwürdig. Für mich klingt das wie, das ist eine Story, die diese Leute erfüllt haben und erfunden haben. Und ich glaube, diese ganze Alien, dieses Narrativ, es dient zur Verschleierung. Es ist ein Narrativ, was drüber gelegt wird, damit wir nicht das sehen, was wirklich passiert. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge. Zwei Dinge, die mit dieser ganzen Alien-Story verschleiert werden. Zum einen, sind sogenannte Black Projects, Black Technology. Technologien, die es gibt, die wir aber in unserer Welt nicht haben, die du nicht auf Wikipedia findest, die du nicht an der Universität lernst. Zum Beispiel Flugscheibentechnologie. Technologien, die vielleicht die Schwerkraft überwinden können. Technologien, die im Bereich Genetik gehen. Technologien, die im Bereich gehen, freie Energie. Ich bin überzeugt davon, diese Technologien gibt's. Aber man verschleiert sie. Man möchte die gar nicht teilen mit den Menschen. Viele von hat auch. Weil wer diese Technologien hat, der hat halt einen extrem großen Einfluss. Der kontrolliert dieses Leben hier auf der Welt. Und für die Controller, für die Machtspieler, ist es halt immer interessanter, hier sein Öl zu verkaufen, als dass wir sowas wie freie Energie haben. All diese Technologien, die gibt's, aber man verschleiert die. Und wenn die irgendwo zum Vorschein mal kommen, dann sagt man eben, hey, das ist Alien-Technologie. Das ist Alien-Technologie. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Obwohl man es selber weiß. Obwohl man selber diese Technologien vielleicht entwickelt hat. Kann man aber immer dann das von sich wegschieben. Schaut nicht bei mir. Nicht hier schauen. Hier, da schaut im Himmel, da die Aliens haben es gebracht. Ja, auf verschiedene Storys. Ja, die Aldebaraner haben es gebracht. Von Sirius ist es gekommen. Am Anfang hat man noch diese Science-Fiction-Geschichten, da war es noch die Marsianer. Da lachen wir heute drüber. Hahaha, die Männchen vom Mars. Das wissen wir doch, so am Mars niemand lebt. Aber warum lachen wir nicht über diese ganze Alien-Story? Die ist genauso albern wie diese Marsianer-Geschichte. Naja, das ist der eine Grund. Das Verschleiern von schwarzen Projekten, von Black Technology. Und der andere Grund, was da verschleiert wird, und das erscheint mir persönlich fast noch wichtiger. Aber ich weiß auch nicht genau, wie es ist, weil ich kann auch nicht alles hier so genau wissen. So, ja. Niemand von uns weiß. Das sind so Dinge, an denen wir jetzt, die halt Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen, mit denen ich mich beschäftige und ihr, wenn ihr euch das anschaut, und mal sehen, wohin dort unsere Erkenntnisreise geht. Aber das zweite große Ding, was dort verschleiert werden will, ist dieses Aufreißen von Dimensionen. Und dass man sich hier vielleicht Wesenheiten, die Entitäten reinholen. Vielleicht kann man auch einfach nur Energie nennen, weil die sind nicht in Fleisch und Blute. Die können nicht klatschen wie wir. Können die nicht machen. Aber man versucht dort sozusagen Entitäten reinzuholen, und ob das eine gute Idee ist und ob wer auch immer dort kommt, was auch immer das für Wesen sind, die da kommen, ob die wirklich zum Wohle der Menschheit und der Erde und des Lebens hier auf dieser Erde agieren. Oder ob die nicht ihrerseits wiederum versuchen, hier eben an die Spitze der Pyramide zu gelangen oder dort schon die ganze Zeit sind. Und ob diese Entitäten, ich weiß, das Wort gefällt mir nicht ganz, aber mir fällt kein besseres ein, ja, ob die nicht versuchen, diese Erde sich nach ihren Bedürfnissen auch zu gestalten. Das ist die Frage, die sich mir stellt. Und davon wird aber abgelenkt, indem man halt diese Alien-Geschichten erzählt. Und dann sagt man, das sind halt hier Aliens, die kommen. Ne? Die kommen aber nicht. Und diese Entitäten, die können hier eigentlich nicht her. Die können nur hierher, wenn wiederum wir Menschen dieses Gewebe von nennen wir es Raumzeit oder wie auch immer, wenn wir dort eben etwas aufreißen, ein Tor aufmachen, ein Babylon. Das ist genau, was diese Leute die ganze Zeit versucht haben. Jetzt ist es noch, hier zum Schluss möchte ich noch ein Ding sagen. Es ist auch eine gute Nachricht. Denn wenn es so wäre, und das stört mich auch schon irgendwie ganz lange so in mir drin, wenn es denn wirklich so ist, dass wir Menschen nur das Produkt sind von irgendwelchen Hightech-Aliens, die uns, was weiß ich, wie viele Millionen Jahre voraus sind in ihrer Entwicklung. Am besten wie diese Nibiru-Story. Ja, wenn es wirklich so war, dass die uns geschaffen haben als Arbeitssklaven und so weiter, ja, dann wird es für uns Menschen schlecht aussehen. Dann hätten wir ja eigentlich gar nichts zu melden. Also wenn das wirklich so wäre, dann könnten wir auch jetzt schon wieder in Ochsenmodus zurückschalten und sagen, na gut, wozu überhaupt die Wahrheit suchen? Wozu die ganzen Dinge aufdecken? Also das, was man so Truther nennt. Wozu soll man das alles machen? Wenn es dann so ist, na gut, okay, dann müsste man es akzeptieren. Genauso wie die Kuh akzeptiert, dass sie halt nur eine Kuh ist und das der Bauer. Das würde ich akzeptieren. Gut, dann ist es so, wir sind nur Geschöpfe von irgendwelchen Super-Aliens, na gut, okay, dann folgen wir denen einfach, machen halt das, was uns gesagt wird. Ist halt ein Pech, sind halt Ochsen so. Aber es ist nicht so. Sondern wir Menschen, wir sind, was es hier geht. Auf dieser Erde, das ist unser Platz. Es gibt nichts anderes dort. Wir werden von Menschen regiert, die dann wiederum uns andere Stories erzählen so und dann ablenken. Ja, es waren irgendwelche Götter. Früher hat mal die Göttergeschichte erzählt. Gott hat dich geschaffen. Du stehst in Schuld. Du bist in Schuld zu dem Gott. Deswegen musst du Gottesdienst leisten. Deswegen müssen wir Opfer bringen und so weiter. All diese Stories, die man über so lange Zeiten den Menschen gegeben hat, die haben sie im Grunde genommen nur gewandelt fürs 20. Jahrhundert in dieser Alien-Geschichte. Das ist genau das Gleiche so. Aber es ist der alte Wein in neuen Schläuchen, sagt man. Man hat das einfach nur angepasst an 19., 20., 21. Jahrhundert, an unsere moderne Welt. Hat man die alten Narrative angepasst. Früher hat man von Göttern geredet, jetzt reden wir halt von Aliens. Aber wenn es wirklich so wäre, dann hätten wir keinerlei Freiheit. Dann wären wir tatsächlich nichts. Dann wären nur irgendwelche Untertanen, ob von irgendwelchen Göttern oder Aliens. Aber die Wahrheit ist, wir sind frei. Wir sind frei geboren in diese Welt. Ich weiß nicht, woher diese Welt kommt, ob die überhaupt jemand geschaffen hat oder ob es nicht schon immer da war. Wie man es zum Beispiel auch in anderen Kulturen durchaus so sieht, also so in Indien oder im buddhistischen Bereich, da spricht man nicht von Urknall und Anfang und Ende, sondern es ist halt Steady State, das gab es irgendwie schon immer. Ja. Wir wissen es halt nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Aber wenn es wirklich nur wir Menschen sind, die hier sind, dann haben wir auch Hoffnung, haben wir auch Chancen. Denn dann können wir, mit Menschen sind wir immer in Verbindung. Dann können wir es auch wieder heilen. Dann können wir vielleicht dazu sorgen, dass hier dieser Deckstein, dieses Pyramidion nicht mehr irgendwie drüber schwebt. Sondern können wir die Dinge wieder zusammenfügen. Und das ist übrigens auch die Bedeutung von Heil. Heilen heißt ganz machen, ganzheitlich machen. Papa, mach mal wieder heile. Das Spielzeug ist kaputt. Mach's wieder ganz. Dann ist wieder heil. Das ist, um was es geht. Und wenn wir wirklich nur das Ergebnis wären von irgendwelchen Göttern, Aliens, die aus welchem Grund auch immer uns halt hier geschaffen haben, dann hätten wir keine Aussicht auf Heilung. Oder dann wären wir immer auf Gedeih und Verderb denen ausgeliefert und müssen immer wieder schön Gottesdienst machen und um Gnade bitten. So. Aber aus meiner Sicht, die Wahrheit ist, wir sind frei. Wir sind frei geboren. Menschen sind es, die andere Menschen beherrschen. Und dann können wir es auch wieder heilen. Wir sind auch nur Menschen, so wie du und ich. Und als Menschen sind wir auch alle irgendwo verbunden miteinander. Und deswegen sehe ich aus meiner Sicht, wenn man diese Täuschung von Alien-Stories und so weiter, wenn man die hinter sich lässt, dann ist es auch eine hoffnungsvolle Geschichte, weil wir erkennen, okay, es ist ein menschliches Drama, was hier auf der Erde stattfindet. Und dann haben wir Menschen auch die Möglichkeit und eine echte Chance, diese Dinge auch zu heilen. Das ist der Grund, warum dieses Thema so wichtig ist. Das ist warum ich auch an diese ganzen Geschichten nicht mehr glaub. Man erzählt uns was von Göttern und von Aliens, um dich automatisch klein zu machen. Da bist du automatisch klein. Ja, wenn es da die gibt, irgendwelche Wunder vollbringen können und so, was ist dann mit uns? Es ist was ein Mittel, um uns klein zu halten. Und die Alien-Geschichte, wie gesagt, um es nochmal zusammenzufassen, die Alien-Geschichte ist ein Wiedererzählen von im Grunde genommen alten Geschichten, die man auf eine neue, die man anpasst an die neue Zeit, an unsere technische Welt, an unsere materielle Welt, an unsere Welt, in der es keinen Platz gibt vielleicht für Engel. Aber wieso schaffen wir dann Platz für Aliens? Also das eine ist genauso unwahrscheinlich wie das andere. Ich meine, jeder kann von euch ja glauben, was er will, aber gesehen hat von euch, glaube ich, noch keiner einen Alien. Das glaube ich jetzt wiederum. Also ich habe noch keinen gesehen. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der mir Ernsthaftes rübergebracht hat. Ja. Ja, und ich habe schon viel krasse Leute getroffen und viel krasses Zeug auch selber erlebt. Ja. Und wie gesagt, ich bin ganz offen gegenüber, dass es da Wesenheiten gibt, vielleicht aus anderen Dimensionen, was im feinstofflichen Bereich sich abspielt. Da ist mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns denken können, so wie es Shakespeare gemeint hat. Aber die Alien-Story, die dient nur dazu, uns Menschen niedrig zu halten. Und es ist eine alte Story und sie wurde wiedererzählt von Okkultisten. Es ist eine Erfindung von Leuten wie Crowley, der das vielleicht noch gar nicht vorgehabt hat, weil wie gesagt, der hat den Begriff Alien da noch gar nicht gebracht. Aber aus diesem Pool, aus dieser Denkweise heraus hat sich das alles rausentwickelt. Ja. Und für uns gilt halt nur, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen, gucken, was ist hier wirklich auf der Erde Und lass uns gucken, dass wir uns als Menschen so organisieren, dass wir im Einklang leben mit der Erde, mit den Tieren, mit der Natur. Und das können wir. Und da kann uns eigentlich niemand aufhalten. So. Es ist ein menschliches Drama, dieser Bruch, der irgendwann durch die menschliche Gesellschaft gegangen ist. Wir haben auch schon letztens mal drüber gesprochen bei der Himmelsscheibe von Nebra, dass er dort auch das erkennbar wird, wie auf einmal so ein Bruch kommt. Auf einmal gibt's Leute, die besonderes Wissen haben, Wissen um die Rhythmen der Zeit, Wissen um auch technischer Stuff, Metallurgie. Und daraus erst also sich diese Hierarchien entwickeln. Und ich meine damit nicht natürliche Hierarchien. Es gibt in allen Lebenssituationen gibt's immer irgendeiner, der so ein Anführer ist. Beim Fußball, da gibt's einen, der geht voran und das ist gut so. Wenn man zusammen kocht, dann hat einer ist vielleicht besser im Kochen als der andere. Wenn der mir sagt, hier Frank, schneid mal die Zwiebeln so, dann mache ich das. Da stelle ich das auch nicht in Frage, weil dann erkenne ich jetzt, okay, hier in dieser Situation ist derjenige, der halt ein bisschen anführt. Aber so diese, also es spricht nichts gegen natürliche Hierarchien so. Aber diese Hierarchien, die dann auf einmal Bloodlines begründen, die Erbhöfe begründen, die Wissen geheim halten, die Wissen nicht teilen, die dir nicht sagen, wie es wirklich geht, um dadurch sich dich niedrig zu halten und sich selber hoch, das wird Zeit, dass das aufhört. Und unsere Vision, wir halten halt was dagegen, wir teilen Wissen. Das ist genau, was wir machen. Guck, ich meine, wir servieren das, was wir haben. Es mag vielleicht Leute geben, die da noch mehr dazu sagen könnten zu dem, was ich hier bringe. Das ist halt mein aktueller Stand und das bewegt sich auch. Aber die Grundidee ist halt, dass wir unser Wissen teilen, dass wir das aufmachen, dass wir es auf den Tisch legen, dass wir es nicht geheim halten und dann für uns nutzen. So. Sondern die Idee ist, lass uns als Menschen das Wissen teilen. Wir haben diese Schwarmintelligenz, wir sind verbunden miteinander. Ich weiß, es hört sich für manche vielleicht auch wie irgendwelche Hippie-Shit an, aber wir sind Seelen, wir sind beseelte Wesen und unsere Seelen kommunizieren miteinander. Wir gehören zusammen. Und das ist die gute Botschaft, denn dieses weggebrochene Pyramidion, das ist ihr Trip. Sie glauben, sie könnten sich wegbrechen. Aber im Grunde genommen sind sie Menschen. So wie du und so wie ich. Und deswegen ist es aus meiner Sicht echt auch eine erleichternde Botschaft, wenn man wegkommt aus diesem Ding, oh, da oben gibt es irgendwelche Superwesen, Götter, Aliens, die uns gemacht haben und müssen wir mit den Kopf einziehen. So. Wir sind frei geboren. Das ist unsere Welt. Und wir haben die Freiheit und die Möglichkeiten, auch das Recht, das ist uns gegeben. Von wem auch immer, das ist so. Wir sind frei geboren. Wir können diese Welt mitgestalten, so nach unseren Bedürfnissen. Und wir könnten uns als Menschen, gerade wenn das Wissen und frei fließt, dann könnten wir hier innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit das Leben komplett verändern. Und zwar zum Besseren. Wenn wir auch dann diese Technologien nutzen könnten, die aus meiner Sicht schon am Start sind, die man aber halt eben verschleiert, die man nicht mit uns teilt. Ja? Uns lassen sie lieber schön noch im Ölzeitalter. Ja, Öl. In unserer alten Sprache hieß das Pech. Pech. Öl ist Pech. Ja. Pechbrunn und so heißen dann die Orte. Na gut, führt jetzt vielleicht zu weit. Aber das ist, warum es mir so wichtig ist, diese Alien Deception, diese Täuschung, das mal zu durchdringen. Weil das, was wir als Ergebnis dann sehen, ist halt hier und jetzt. Ja? Und das ist alles, was ist. Und das ist, worauf wir uns konzentrieren sollten. Ja, zum Abschluss noch etwas in eigener Sache. Ihr habt es ja bestimmt mitbekommen. Uns wurde die Monetarisierung aufgekündigt auf YouTube. Es ist ja für alternative Medien wie uns, ist YouTube ja auch wiederum ein Medium, was wir nutzen und was uns zum einen hilft, Verbreitung zu finden, aber was uns auch tatsächlich finanziell hilft, weil die Werbeclips, die auf YouTube kommen und die manchmal nerven, aber man kann sehr schnell wegklicken, die bringen halt jedes Mal einen kleinen Prozentsatz, kommt bei dem an, der das Video reingestellt hat. Das ist ganz wenig. Aber wenn man ganz viele Videos macht, wie Nu Wieso über die Jahre hinweg, kommt dort ein bisschen was zusammen. Und das ist tatsächlich auch ein nicht unrelevanter Teil von unserer Finanzierung, wie wir uns finanzieren. Denn die Dinge kosten ja Geld. Ja, wir haben ja Kameras stehen, wir haben Licht, wir haben Equipment, wir haben Leute, die arbeiten. Und wir können ja nicht alle nur umsonst arbeiten. Wir leben ja auch in dieser Welt und haben unsere Rechnungen irgendwie zu bezahlen. Ne? Finanzierung muss ja überall stehen. Und YouTube fällt jetzt als Finanzierung weg. Sie haben begründet, oder wie haben sie es gesagt, heikle Inhalte sind nicht werbetauglich. Und alles, was wir machen, ist irgendwie heikel. Finde ich auch gut. Ist nicht werbetauglich, sagen sie, wie unser Zeug. Und ja, am Anfang ärgert man sich natürlich, ja, das ist Zensur und so sind die da gegen uns. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich darüber nachdenke, dann haben sie ja sogar recht. Haben sie sogar recht. Denn unsere Inhalte sind tatsächlich nicht wirklich werbetauglich für irgendwelche Banken oder Versicherungen oder sonst so ein Kram. Ihr Leute, die diese Sachen hier anschaut, ihr springt gar nicht an auf diese Werbung. Und das nervt natürlich. Vielleicht haben sie es wirklich so analysiert auch. Das halte ich für gut möglich. Irgendeine Werbeagentur, die sich das genauer angucken. Auch gerade diese Konzerne, die ihre Werbung dort reinstecken, die fragen halt irgendwann nach, was passiert denn mit unseren Millionen Dollar, die wir dort an YouTube geben. Und dann analysieren die das und merken, ey Mensch, Leute, die sich sowas anschauen, das ist doch gar nicht die Zielgruppe. Also cutten sie uns da raus. Und am Anfang ärgert uns das und nervt uns, ja, das ist blöd, verlieren wir eins von den Standbeinen so finanzieller Art. Aber im Grunde genommen kann ich es verstehen. Im Grunde genommen ehrt es uns. Uns als Nuviso oder welche alternativen Medien es auch immer trifft, Kulturstudio hat es letztens getroffen auch. Es ehrt uns als Schaffende, Medienschaffende, aber es ehrt auch euch. Weil man euch nicht als Zielgruppe sieht. Die Deutsche Bank sieht euch nicht mehr als Zielgruppe. Ja gut, aber jetzt da müssen wir halt dann Schlüsse draus ziehen. Trotzdem müssen wir halt irgendwie unsere Sachen finanzieren. Und es ist auch müßig und schwierig, immer nur auf Spenden zu arbeiten. Wir freuen uns, wenn euer Support kommt. Und da kommt viel und das ist gut. Und ansonsten wird es überhaupt nicht gehen. Ne? Aber zum einen reicht es nicht. Und zum anderen ist es halt schwierig, weil es ist kein verlässlicher Flow. Da ist man letztens auch wieder auf Gnade und Gedeihe abhängig, dass halt da was reinkommt. Wenn nicht, dann müssen wir uns alle irgendwo einen Brotjob suchen. So. Und deswegen kommt jetzt hier der Aufruf, wir suchen einen Partner. Wir suchen einen Partner. Ein Sponsor, wenn du willst. Wobei Sponsor, das Wort gefällt mich ganz gut. Ich meine wirklich Partner. Wir suchen jemanden, der für dieses Format hier bereit ist, uns zu unterstützen, damit wir ein Budget aufbauen können für das, was diese Sendung einfach an Kosten hat, an Technik, die Leute bezahlen, die hier arbeiten. Ne? Und wir brauchen aber eben einen, deswegen sage ich nicht nur Sponsor, sondern einen Partner, weil es muss auch jemand sein, der zu uns passt. Wenn jetzt jemand von irgendeinem Ölkonzert anruft, ich meine, das machen die eh nicht, aber unsere Inhalte sind ja zu heikel, die sind ja nicht werbetauglich. Aber wir brauchen jetzt keine Bank oder sowas, aber wir bräuchten jemanden, eine Firma, die eine Partnerschaft mit uns eingehen will. Und wenn jemand von euch da draußen dann eine Idee hat, weil er vielleicht selber so eine Firma hat oder geschäftlich unterwegs ist oder weil jemand solche Leute kennt oder dort arbeitet oder wie auch immer. Wenn ihr Ideen habt, dann teilt uns das mit. Schreibt uns das. Wir suchen Sponsoren, Partner für dieses Format, damit wir auch in Zukunft hier halt die Produktionskosten gewuppt bekommen. Von YouTube bekommen wir halt nichts mehr. Also müssen wir das selber aufstellen. Und ja, hoffe ich drauf. Set es einfach mal raus und schau, was da passiert. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch für heute. Es war mir eine Ehre, dass ihr hier dabei wart. Schreibt wieder eure Kommentare. Ich beantworte nicht alle, weil ich bin auch selber mehr ein Sprecher als ein Schreiber. Aber ich lese mir alles durch. Da könnt ihr sicher sein. Ne? Wenn ihr hier Kommentare schreibt, lese ich die durch. Es sind einige inspirierende Dinge immer wieder dabei. Und das ist, was wir brauchen. Teilen wir unser Wissen, legen wir Dinge auf den Tisch, ja, lass uns in die Schwarmintelligenz kommen. Das ist, was wir brauchen. Das ist sozusagen das Gegengewicht zu der ganzen Geheimniskrämerei, zu dem Black Projects und verborgenes Wissen und so weiter. Der Gegenentwurf ist, komm, wir legen alles offen. Ja, diese Idee von Open Source, wie man so heute im Internetzeitalter spricht, das ist, was wir dagegen setzen. Und deswegen freut mich, dass wenn ihr hier so zahlreich kommentiert, und ich hoffe, dass wir wieder einen kleinen Beitrag geleistet haben, der ein bisschen inspirierend ist für den einen oder anderen von euch. Und ja, damit danke ich euch, wünsche euch noch eine angenehme Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.